Hallo und herzlich willkommen zur MNext Podcast Folge 3, einer Sonderfolge zum Thema Urlaub und Reisen. Heute ist der 12. August 2020. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNext. Die Tourismusindustrie zählt zu den Branchen, die weltweit besonders hart von der Corona-Krise getroffen wurden. Vor dem derzeitigen Under-Tourism gab es den Over-Tourism. Die Tourismusindustrie verzeichnete ein hohes Wachstum. Es gab nie mehr Fluggäste als im letzten Jahr, nie mehr Kreuzfahrtpassagiere, aber es gab auch Diskussionen über den Over-Tourism und die kulturellen und ökologischen Folgen des Reisens, nicht nur für das Klima. Jetzt geht es bei vielen in der Branche um die Existenz. Ein Drittel der Weltwirtschaft hängt heute am Tourismus, aber auch 8% der globalen Treibhausgasemissionen. Wie wird Corona unser Verhalten bei Privat- und Geschäftsreisen verändern? Welchen Stellenwert werden Sicherheit und Gesundheit, ökologische Nachhaltigkeit und der Umweltschutz haben? Werden wir weniger fliegen und Kreuzfahrten machen? Was steckt hinter dem Begriff Resonanztourismus? Bleiben wir in Zukunft zu Hause und reisen virtuell? Darüber möchte ich mich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin unterhalten. Sie ist Sozial- und Politikwissenschaftlerin, arbeitet als Autorin, Redakteurin und Referentin und ist seit 2005 als Trend- und Zukunftsforscherin tätig, unter anderem für das Zukunftsinstitut. Seit über 10 Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Tourismus. Mir gegenüber sitzt natürlich im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand Anja Kierig. Hallo Anja.
Hallo Detlef, vielen Dank für die Einladung.
Wie kann ich mir deine Arbeit als Trend- und Zukunftsforscherin am Zukunftsinstitut vorstellen? Blickst du den ganzen Tag in eine Kristallkugel und deutest, was auf uns alles zukommt?
Fast, ja. Nein, natürlich nicht. Also das mit der Kristallkugel, diese Illusion, muss ich dir erstmal nehmen. Das ist im Endeffekt eine Mischung aus verschiedenen methodischen Ansätzen, wie man zu einem Trend oder zu einer Prognose eben kommt. Und das Fundament der Zukunfts- und Trendforschung sind die Megatrends. Und das sind diese großen globalen Veränderungsprozesse, wie zum Beispiel Globalisierung, Individualisierung oder eben auch Neoökologie, die auf der gesamten Welt unseren Alltag, unser Denken, unsere Werte, unsere Kultur, unser Miteinander verändern. Und diese Megatrends sind die Basis der Arbeit, der Forschungsarbeit. Darüber kann man dann sozusagen anhand von gesellschaftlichen Beobachtungen, anhand von Metastudien zu gewissen Prognosen kommen.
Was heißt eigentlich Trend? Ist Trend eine vorübergehende Modeerscheinung?
Nein, eben gerade nicht. Also womit die Zukunfts- und Trendforschung sich beschäftigt, sind eben quasi die eher langfristigen Entwicklungen, die langfristigen Phänomene, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen heute, um sozusagen zu wissen, was in 10, 15 Jahren wirklich im Alltag, im Mainstream angekommen ist. Und im Gegensatz dazu stehen eben quasi Moden und Hypes. Und Moden und Hypes sind wirklich sehr kurzfristige Erscheinungen. Also eine Mode kann, wir kennen es alle aus der Kleidungsindustrie, es kann mal eine Farbe sein oder es kann mal irgendwie ein Muster sein. Das sind Moden und Hypes sind noch viel kürzere Phänomene, also die wirklich auch nur mal irgendwie 2, 3, 4 Wochen oder sowas Aktualität haben. Also gerade jetzt zum Beispiel im Thema Social Media haben wir natürlich immer wieder kurze Hypes. Das heißt, das sind Dinge, mit der sich die Zukunft und Trendforschung und auch ich mich nicht beschäftige, weil sie eben einfach nicht wirklich Prognosen zulassen, nicht wirklich auch etwas sind, womit man arbeiten kann. Das heißt also gerade die Megatrends, die als Basis sozusagen dienen, daraus kann man gesellschaftliche Entwicklungsströme ableiten. Und mit denen kann man einfach ganz wunderbar eben heute schon arbeiten, um sozusagen dann auch zu wissen oder ungefähr einschätzen zu können, auf welcher Position sich unsere Gesellschaft in 10, 15 Jahren befindet.
Und wie kam es, dass du eine Expertin zum Thema Reisen geworden bist, aus persönlicher Lust am Reisen?
Sicherlich auch. Also das ist sicherlich ein Thema, was für mich auch ganz spannend und interessant ist, ganz klar. Und gleichzeitig aber auch für irgendwas hat man eben Fable. Und ich glaube, es ist so aus diesem ganzen Thema so Freizeitkultur heraus entstanden. Also das heißt, ich beschäftige mich ja unter anderem auch noch mit dem Thema Sport, mit dem Thema Bewegung, Gesundheit. Und das sind so eigentlich so verwandte Themen. Also wie verhält sich eigentlich auch da Gesellschaft im Sinne von Gestaltung der Privatsphäre, aber auch wie natürlich auch da wiederum auch da Veränderungsprozesse, wie verändert sich die Arbeitswelt? Und das hat ja natürlich auch wieder Konsequenzen, nicht nur für den Tourismus, sondern eben auch für den gesamten Freizeitbereich. Also das ist, es hat sich ergeben, würde ich so schön sagen.
Der Philosoph Blaise Pascal soll einmal gesagt haben, das ganze Unglück der Menschen kommt daher, dass die Menschen nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Hast du in diesem Sommer dein Zimmer schon verlassen und bist verreist? Bist du trotz Reisebeschränkungen, strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln im Urlaub gewesen?
Also Urlaub so im klassischen Sinne, wie man ihn vielleicht in herkömmlicher Weise versteht, nein, das habe ich noch nicht gemacht. Ich war unterwegs zu geschäftlichen Terminen, aber auch mal zu einem privaten Termin, aber jetzt noch in dem Sinne keine Urlaubsreise, die man so gerne mit Sommer verbindet.
Und fährst du noch weg?
Ich fahre tatsächlich weg. Ich fahre meistens aber eher sozusagen antizyklisch weg. Dann, wenn alle wieder zu Hause sind, fahre ich gerne weg. Ich werde im September, Ende September habe ich jetzt mal ganz wagemutig eine Woche lang gebucht.
Ins Ausland?
Nein, aber es fühlt sich auch exotisch an. Ich war da nämlich noch nie. Ich fahre in einen Sternenpark ins Westhavelland. Und ja, da bin ich also schon sehr gespannt. Das ist etwas, was ich schon immer machen wollte. Und das hat sich jetzt irgendwie ergeben.
Der Ballermann der Alpen, das Bergbauerndorf Ischgl, 1600 Einwohner und 12.000 Hotelbetten, gilt als Synonym für den enthemmten, exzessiven Massen- und Partytourismus, für ökonomische Gier, Grenzenlosigkeit und ökologisches Desaster. Ischgl war die größte Infektionsquelle für ganz Mitteleuropa und liegt zurzeit eher im Sommerschlaf. Kann man solche Super-Spreader-Orte jemals wieder hochfahren oder wird es eine Abkehr vom Massentourismus geben? Welche Werte haben künftig Gesundheit und Sicherheit beim Tourismus? Werden wir wieder nach Ischgl reisen?
Ich denke auf jeden Fall, dass manche Orte, zum Beispiel, du hast es gerade angesprochen, Ischgl, sicherlich jetzt eine Menge Aufarbeitung zu leisten haben, um sozusagen wieder die Marke, die sie vormals mal waren, wieder aufzuwerten. Es wird sicherlich hart werden, aber es ist gleichzeitig auch eine Riesenchance für diese Destination, sich eben neu zu definieren und neu zu positionieren, gerade weil sie eben auch in einem Bereich vielleicht war, der nicht unbedingt dem Ort und auch der gesamten Umgebung langfristig guttun würde. Das heißt, solche Orte haben wirklich diese Destination jetzt gerade, ob sie nun aufgrund von einem Vorfall oder eben auch gerade in Ischgl wirklich vom Ausgangsort der europäischen Pandemie, ob sie dadurch betroffen sind oder ganz einfach nur betroffen, weil eben gerade niemand dort reisen konnte, kann, hinreisen möchte. Es ist eine unglaubliche Chance, sich eben jetzt zu fragen, wie kann ich meine Destination, meinen Standort für die Zukunft quasi ausrichten, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen. Und das finde ich gerade so ein bisschen ganz spannend an der Situation. Also, dass wir wirklich in den vergangenen Jahren vor Corona war es fast egal, wohin ich gefahren bin. Es hatte, also das Ziel war sehr, sehr irrelevant fast. Also man hat sehr kurzfristig gebucht und hat sich sehr von einer momentanen Situation leiten lassen. Natürlich gab es diese einzelnen Hotspots. Man hat natürlich irgendwie, wenn man Party machen wollte, ist man an diesen oder jenen Ort gefahren. Und wenn man bestimmte Sightseeing-Geschichten erleben wollte, hat man dieses oder jene Stadt vielleicht besucht. Aber trotzdem, die meisten Destinationen waren eher so ein bisschen sind in einer unscheinbaren Masse untergegangen. Und das bekommt gerade wieder so eine neue Bedeutung. Das heißt, hier ist, dass der Ort kann wieder aufgewertet werden, bekommt wieder quasi die Chance auch, sich einen gewissen Charakter zu geben. Und insofern hat Ischgl jetzt quasi wirklich die Chance, sich auch wieder neu zu erfinden. Und ich glaube, diese Chance sollte der Ort jetzt nutzen.
Venedig ist ein Beispiel. Das meistgeplagte Touristenziel versucht gerade, sich neu zu positionieren und ein neues Konzept zu entwickeln. Corona hat die Stadt komplett zum Stillstand gebracht, wie viele andere auch. Und was die wirtschaftliche Existenz dieser Menschen bedrohte, hat für die Umwelt positive Effekte gehabt. Wo in Venedig sonst trübes Wasser floss, sind die Kanäle kristallklar. Die Stadt hat eine erheblich bessere Luftqualität, nachdem auch die Kreuzfahrtschiffe nicht mehr anfahren. Jetzt schreibt der Bürgermeister Venedigs in einem offenen Brief mit der Überschrift »Kommt nach Venedig«. Ich zitiere daraus: »Wir kümmern uns um die Zukunft der jüngeren Generation. Wir bemühen uns darum, einen Tourismus zu gewährleisten, der die Stadt stärker respektiert. Wir sind dabei, ein Buchungssystem umzusetzen, in dem Besucher, die nicht in Venedig übernachten, eine Zugangsgebühr bezahlen und sich anmelden müssen, damit die Stadt nicht mehr überfüllt ist. Wir wollen nicht mehr, dass die großen Kreuzfahrtschiffe bei uns vorbeifahren. Braucht es in Zukunft, um dem Overtourism zu entkommen, eine intelligente regionale Steuerung des Tourismus?«
Für manche Orte trifft es definitiv zu, dass auch da wieder eine Exklusivität geschaffen wird, um sozusagen zum einen natürlich auch Ressourcen zu schonen, sei es nun einfach kulturelle, historische Substanz wie in Venedig oder eben auch Natur als Ressource zu schonen. Und gleichzeitig aber eben auch, um die Attraktivität des Tourismus wieder oder des Reisens auch wieder aufwerten zu können. Weil das Reisen war vor Corona so etwas wie eine Immerverfügbarkeit. Das heißt, wie bei einer großen Fast-Fashion-Modekette hatte man immer die Möglichkeit zu verreisen. Relativ günstig konnte man in den letzten 20, 25 Jahren in jedem Winkel der Welt kommen und das zu jeder Jahreszeit und fast zu jedem Budget. Also das heißt, es war wirklich ein Überangebot, ein Überfluss des Reisens möglich, was natürlich ganz toll irgendwie auch ist. Das heißt, wir können ja natürlich auch über das Reisen mit ganz vielen Leuten, mit ganz vielen anderen Menschen in Kontakt kommen, mit ganz vielen anderen Regionen, mit ganz vielen anderen Themen. Und gleichzeitig aber auch fehlt natürlich das Besondere daran, durch eine Immerverfügbarkeit, es fällt ein Stück weit die Exklusivität. Und gerade eben Orte, die vom Overtourism in den letzten Jahren sehr stark unter dem Overtourism gelitten haben, können natürlich durch eine gewisse Lenkung, durch eine Beschränkung sich nicht nur schützen vor gewissen Folgen, vor gewissen Konsequenzen, weil Venedig soll ja vielleicht auch noch in 100 Jahren attraktiv sein, sondern natürlich auch wieder diesen Ort als etwas sehr Exklusives vermarkten, als etwas Attraktiveres im Vergleich zu vorher.
Ich zitiere einen weiteren klugen Mann, den Wissenschaftler und Forschungsreisenden Alexander von Humboldt, der sagte: Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nie angeschaut haben. Wir machen Urlaub, um uns von unserer Arbeit zu erholen. Wir reisen aber auch, um mal was anderes zu sehen und zu erleben. Wir wollen einen anderen Blick auf die Welt werfen und andere Länder und Kulturen erkunden. Eine Gesellschaft der Stubenhocker würde sicher auch provinzieller werden, nationalistischer. Wir wollen möglichst preiswert reisen, fühlen uns aber in der Rolle als Tourist unwohl und wünschen uns Exklusivität, individuelle Welterfahrung, authentische und einzigartige Erlebnisse, Begegnungen und Gemeinschaft. Wir wollen Resonanz. Das ist das neue Zauberwort. Was ist Resonanztourismus?
Resonanztourismus kann man als eine Evolutionsstufe des Tourismus bezeichnen. Das heißt, du hattest es gerade eben kurz angesprochen, wir sind eine ganze Zeit lang verreist, um uns zu erholen, ganz klar von einer körperlich-physischen Arbeit, die wir leisten mussten, von einem vielleicht auch 9-to-5-Job und hatten im Grunde genommen einen gewissen Zeitraum, in dem wir unsere Batterien wieder aufladen konnten. Also wirklich auch einen Zeitraum, der ganz wichtig war, um den Rest des Jahres quasi zu überstehen. Und das hat sich in den letzten Jahren schon so ein bisschen verändert. Das heißt, wir hatten einfach mehr Möglichkeiten auch zu verreisen, unterwegs zu sein, Erholungsmomente einzubauen in den Alltag. Und es hat sich so ein bisschen in so einen Erlebnistourismus, in so einem, ich sag mal auch einen hedonistischen Tourismus entwickelt. Das heißt, man ist des Reisens selbst eigentlich verreist oder um eine gewisse, ja, des Selbstwillens verreist. Und Resonanztourismus kann quasi als diese Fortführung bezeichnet werden, die eben auch durch gewisse Megatrends initiiert wird. Das heißt, ich verreise, ich bin unterwegs mit dem Wunsch im Grunde genommen, einen Raum zu finden, in dem ich eine Resonanzerfahrung machen kann. Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt. Das heißt, diese Resonanz kann quasi im Kontakt mit anderen Menschen passieren, die kann mit Natur existieren. Das heißt, es ist ein tiefer gesellschaftliches Bedürfnis nach einer Beziehungserfahrung, die zwischen Menschen passieren kann, eben aber auch mit einem Thema passieren kann. Die kann aber auch im Grunde genommen existieren in dem Moment, in dem ich vielleicht eine Fortbildung mache oder mich weiterbilde, indem ich mich mit einem Metathema, mit einer Story, mit einer Geschichte verbinde. Also das sind einfach diese Momente im Unterwegssein, die dann quasi ein transformierendes Erlebnis auslösen, das mich quasi nicht nur während der Reise, sondern auch vor allem danach weiterprägt. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende daran, dass ich quasi nicht nur erholt bin oder nicht nur quasi ein schönes Erlebnis hatte, sondern wirklich einen transformierenden Moment. Und quasi diese Reise mich nachhaltig prägt oder dieses Unterwegssein mich prägt. Und ich glaube, oder das, was man daran beobachtet, ist, dass dieses Unterwegssein immer mehr zu einem Teil der Menschheit in den letzten Jahren geworden ist, aber auch immer mehr auch bleiben wird, einfach weil wir zu einer vernetzten Gesellschaft geworden sind. Dieser Austausch mit Menschen, mit Themen, mit Natur, aber eben auch ganz, ganz wichtig ist, mit Kultur ganz wichtig ist. Und das einfach ein Teil der Entwicklungsbiografie von jedem ist. Und das, glaube ich, gesellschaftlich weiter sozusagen diese verändernden Momente auch nur ermöglicht.
Das heißt, es bräuchte andere Angebote auch? Also hat das Auswirkungen auf die Angebote des Tourismus?
Vielleicht ja, auf die Angebote auch, aber erst in zweiter Linie. Es hat vor allem, glaube ich, erstmal Auswirkungen auf die Nachfrage. Also das heißt, mit welchen Motiven verreist jemand überhaupt? Und ich glaube nicht immer, dass sozusagen jetzt jemand sagt, ich suche Resonanztourismus, also das ist sicherlich nicht das Label, unter dem es verkauft wird, aber einfach diesen Wunsch zu haben, dass ich quasi eine, sei es nur eine Begegnung mit Menschen, die kann ich auf einer Fernreise genauso haben, wie wenn ich ins Harz fahre. Also das ist gar nicht mal unbedingt von der Entfernung her zu messen, sondern einfach mit welchem Mehrwert, mit welcher Bereicherung komme ich wieder von dieser Reise zurück oder gehe in meinen Alltag über. Und auch das ist sozusagen etwas, ich glaube, auch da muss man so ein bisschen dieses Konzept Urlaub und Reisen wirklich mutig sein und neu zu denken und zu sagen, okay, wir haben nicht mehr diesen Abschnitt hier Arbeit, hier zu Hause sein, dort unterwegs sein und Reiseurlaub, sondern es ist quasi mehr eine Immermobilität, in die wir uns in die nächsten Jahrzehnte hineinbewegen werden. Also vielleicht so ein Stück weit, dass die Menschen auch wieder so ein Stück ihr Nomadengehen ausleben dürfen oder wiederentdecken. Also hier diese Trennung einfach gar nicht mehr so radikal existieren wird zwischen hier Arbeit und dort Freizeit, zwischen hier Alltag und dort Urlaub, sondern dass diese Bereiche zunehmend eben ineinander übergehen und gerade jetzt auch nochmal die Auswirkungen durch Corona beschleunigen diesen Prozess eigentlich.
Der Soziologe und Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz sprach neulich davon, dass er sich eine Parallele zur Ernährung, wo zwischen Fast Food und Slow Food unterschieden wird, auch im Bereich des Reisens vorstellen kann, den Unterschied zwischen Fast Tourism und Slow Tourism. Fast Tourism, also viele kleine Reisen im Jahr, Kurzreisen an viele Orte, nicht besonders nachhaltig, und auf der anderen Seite Slow Tourism, bei dem man sich mehr Zeit für einen Ort nimmt, an dem man dann auch arbeitet, also ein Work-and-Travel-Gebilde, von dem alle mehr hätten, der Reisende und die Region, die vom Tourismus abhängt, was auch nachhaltiger wäre. Die Corona-Krise hat die Grenzen zwischen Job und Privatleben endgültig verschwimmen lassen. Viele werden auch in Zukunft verstärkt im Mobile Office arbeiten. Hat die neue Art des Arbeitens auch Auswirkungen auf unser künftiges Urlaubs- und Reiseverhalten?
Absolut. Also das ist definitiv ein eine unglaubliche Chance, aber auch eine Herausforderung für die Märkte, die neuen Arbeitskulturen in der Unterwegsbranche, auf den Unterwegsmärkten. Ich denke nur, dass man nicht unbedingt jetzt Slow Tourism und Slow Travel mit der neuen Arbeitswelt gleichsetzen kann, sondern ich denke, das Prinzip dahinter ist, dass man einfach dieses Denken aufbrechen muss, ob sozusagen gerade, wem begegne ich gerade? Ist es jetzt gerade jemand, wie früher unterschieden wurde zwischen Reisenden als Urlauber, als Feriengast oder ist es ein Geschäftsreisender? Und dieses Denken bricht eigentlich schon zunehmend in den letzten Jahren auf. Das heißt, wir sprechen schon auch vor Corona von Workation, ja, oder Verbleisure, also diese Mischung aus Work and Vacation oder Business and Leisure Travel. Das heißt also, das sind eigentlich auch Punkte, die bereits im Vorfeld schon sich angekündigt haben und jetzt durch Corona natürlich nochmal unglaublichen Schub bekommen und wirklich eine fantastische Chance auch wirklich für Destinationen sein können, eben, dass sie Leute auch längerfristig vor Ort mit einbinden und auch integrieren, gerade auch für Orte, die quasi vielleicht auch nur normalerweise einen saisonalen Tourismus erleben, dann in der anderen Saison quasi ein bisschen mehr in Workation sich dahin zu positionieren und gleichzeitig aber auch dieses ganze Konstrukt und Konzept zwischen Geschäftsreisenden und oder zwischen Arbeit und Freizeit splitten. Also das heißt einfach mal wirklich auch diese Erlaubnis sich geben, sowohl auf Seiten der Menschen, die vielleicht ihr Homeoffice in die Alpen verlegen für eine gewisse Zeit, zu sagen, okay, ich kann Arbeit und Freizeit, das ist eine Herausforderung zu kombinieren, aber es kann gleichzeitig auch eine unglaubliche Bereicherung sein, wenn ich vielleicht in der Nähe von den Bergen irgendwie für kurzer Zeit arbeite. Und gleichzeitig glaube ich trotzdem nicht, ich würde Fast Travel und Fast Tourism als anders definieren. Ich glaube nicht, dass viele kürzere Reisen unbedingt nicht nachhaltig sein müssen. Ich würde Fast Tourism wirklich eher so als eine Art von diesem Erlebnistourismus, den ich gerade vorhin besprochen angesprochen hatte, beschreiben, wo man wirklich eher unnachhaltig, nicht im Sinne von ökologisch unnachhaltig, sondern im Sinne von ohne Resonanzeffekt verreist. Und ich glaube, dass eine Kurzreise oder viele kürzeres Unterwegssein quasi schon auch zur Gesellschaft der Zukunft dazugehören werden. Nicht unbedingt immer, um mal kurz eine Geschäftsreise zu machen, also diese sinnlosen Unternehmensflüge morgens hin nach Berlin und abends wieder zurück, um eben an einem Meeting teilzunehmen, sondern wirklich auch des Austauschs willen, der Veränderung willen, also wirklich mit einem Ziel, etwas Nachhaltiges mitzunehmen.
Blick bitte doch einmal in die eingangs erwähnte Kristallkugel der Trend- und Zukunftsforscherin, bitte. Mit Blick auf Flugbonusmeilen, klimabedingtem Flugscham und dem Versuch, Fliegen am besten zu vermeiden, wenigstens zu reduzieren oder zur Not zu kompensieren. Welche Zukunft hat das Fliegen?
Da kann ich zwei Sachen kurz und knapp sagen. Also A, wir werden auch in Zukunft weiter fliegen und zum anderen wird es das Fliegen aber auch nicht leicht haben. In den letzten Jahren konnte man schon bemerken, dass eine nachfolgende Generation sich mehr und mehr mit anderen Formen des Unterwegsseins auch wieder beschäftigt, also dass das bodengebundene Reisen bei der jüngeren Generation stark im Kommen ist. Bodengebundenes Reisen, also Zugfahren, aber eben auch zum Beispiel Fahrradtouren, aber eben auch Vanlife als großes Thema. Muss nicht unbedingt ökologischer sein als das Fliegen, aber ist auf jeden Fall eine andere Form des Unterwegsseins. Es geht also nicht, ich schneige schnell im Flughafen ein und bin in 2 Stunden an einem komplett anderen Ende von Europa oder in 5 Stunden auf einem anderen Kontinent, sondern man nimmt das Unterwegssein zu einem Ort als solches der Reise schon mit in Kauf und nutzt die, zum Beispiel auch um zu arbeiten oder um auch einfach sich für eine gewisse Rekreationsphase. Das wird sicherlich die eine Sache sein, also das heißt, dass auch längere Zugreisen über 1000 Meilen durchaus in Kauf genommen werden und gleichzeitig aber eben auch, dass wir weiter auch fliegen werden, weil es natürlich doch auch wir viel in der globalen Welt, wir viele Menschen haben, die natürlich auch Familie am anderen Ende der Welt haben oder auch, dass man auch einfach quasi für eine Zeit lang woanders mal arbeiten möchte oder auch dort Workation haben, einlegen wird. Das bedeutet aber natürlich für die Flugbranche trotzdem, denn das Thema des Klimawandels lässt sich nicht verleugnen, eine Riesenherausforderung im Sinne von, wie kann sozusagen die oder wie muss die Flugbranche im Grunde genommen jetzt wirklich auch die Stellschrauben drehen, um insofern auch Angebote in den nächsten Jahren machen zu können, die sich mit diesen Ansprüchen der nächsten Generation auch vertragen und auch ganz einfach mit den Herausforderungen unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren vertragen werden. Also das heißt, die Flugbranche könnte jetzt quasi wirklich ganz gut lernen von der Automobilindustrie oder auch von der Kreuzfahrtindustrie, die wirklich lange Zeit so ein bisschen auch, ich sag mal, die Augen verschlossen haben vor wirklichen Innovationen und vor wirklichen Entwicklungsschritten. Das wäre jetzt quasi die Zeit dafür, ja.
Der Lufthansa-Chef Christian Spohr erklärte, man rechne nicht damit, dass die Nachfrage nach Flugreisen vor dem Jahr 2024 wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen werde. Jetzt auf der anderen Seite der TUI-Vorstandschef Herr Jussen prophezeit, spätestens 2022 sei alles wie zuvor mit Rekordbuchungen und bester Kreuzfahrtlaune. Schätzt du das auch so ein, dass es bei der Kreuzfahrt mit dieser Laune weitergeht?
Also ich habe prinzipiell mit beiden Aussagen ein Problem, weil man quasi an einen Zustand anknüpfen möchte, der vor Corona existiert haben soll. Und ich glaube, dass die Tourismusbranche war bereits vorher mit vielen, vielen Herausforderungen geplagt und hat auch vor vielen, vielen Sachen einfach, wir hatten ein paar Themen eben schon angesprochen, die Augen verschlossen. Und ganz klar ist eben das Thema der Neoökologie eins davon. Und das betrifft sowohl die Flugbranche wie auch die Kreuzfahrtbranche. Gerade im letzten Jahr wurde ganz, ganz viel um die gleiche Jahreszeit darüber diskutiert, Thema Flugscham, Thema nachhaltiges Reisen. Das heißt, es war eine auffällig große Diskussion darüber. Ganz viele haben aber nicht danach gehandelt. Und das wurde dann immer sozusagen den Reisenden so ein bisschen zum Vorwurf gemacht, ach, ihr wollt doch alle ökologisch verreisen, aber ihr macht's nicht. Und ich glaube, hier wird jetzt in den nächsten Jahren einfach von vielen Seiten das natürlich eingefordert werden, aber gleichzeitig auch werden die Unternehmen und die Akteure selbst erkennen müssen, dass für ihr eigenes Überleben es wichtig ist, dass sie quasi darauf reagieren, auf diese Trendentwicklung. Und insofern, das Fliegen wird sich verändern und die Angebote des Fliegens werden sich auch verändern. Das heißt, wie wir fliegen, mit welchen Maschinen wir fliegen, wohin wir fliegen. Wie oft wir fliegen, wie schnell wir mal einen Flug buchen oder eben auch nicht. Und bei der Kreuzfahrtbereich ist es nochmal eine etwas andere Perspektive oder eine andere Möglichkeit, weil die haben natürlich auch, also die Kreuzfahrt, eigentlich muss man die Kreuzfahrtindustrie so ein bisschen wie so eine eigene Branche in der Tourismusbranche als solche betrachten, weil sie so viele Elemente enthält und auch wieder in sich so ausdifferenziert ist, dass man sie gar nicht so wirklich so unter einen Hut packen kann. Das heißt, man hat auf der einen Seite irgendwelche Kreuzfahrtriesen, die wirklich gigantische Städte sind, hat künstlich angelegte Inseln und also wirklich eine Dimension des Reisens, die weder etwas mit Nachhaltigkeit noch mit Resonanztourismus oder mit den Motiven, wie wir sie verstehen, der kommenden Gesellschaft stimmig vereinbaren kann. Und auf der anderen Seite hat man aber natürlich auch die Möglichkeit, Kreuzfahrten anzubieten, die auf einem ganz anderen Niveau sind. Also kleinere Schiffe, vielleicht auch mit nachhaltigen Antrieben, die wirklich auch vielleicht auf ganz andere Ebenen ansetzen und auf ganz anderer Ebene auch quasi sich zukunftsfit machen können. Das heißt, die Kreuzfahrtbranche hat sich in den letzten Jahren wirklich geschafft, immer wieder sehr kreativ neu zu erfinden. Das heißt, ich glaube schon, dass da auch wieder ganz viel Innovationspotenzial in dieser Branche existiert, sich da quasi drauf einzustellen. Nur was ich nicht glaube, und deswegen widerspreche ich sowohl dem TUI-Chef wie auch der Lufthansa, dass man quasi an diesen Zustand von vor Corona mit den gleichen Gästen, mit den gleichen Motiven, mit den gleichen Sehnsüchten, den gleichen Schiffen, den gleichen Destinationen anknüpfen kann. Also das halte ich für absolut unrealistisch.
Wir konnten jetzt feststellen, dass es aufwendige Geschäftsreisen oftmals gar nicht braucht, sondern dass es Videokonferenzen auch tun. Online-Meeting statt Dienstreisen, was Nerven schont, Kosten und Zeit spart und der Umwelt auch zugutekommt. Laut IFO-Institut werden 61% der Unternehmen in Deutschland auch nach Corona Geschäftsreisen dauerhaft reduzieren, damit auch Kongresse und Konferenzen, was dramatische Folgen für die gesamte Reisebranche haben würde. Wie siehst du die Entwicklung bei Geschäftsreisen, Messen, Kongressen und Konferenzen?
Fakt ist, dass die meisten, wie du es gerade gesagt hast, die meisten Unternehmen wollen weniger Geschäftsreisen machen. Sie werden mehr Leute auch in Videocalls vernetzen. Sie werden mehr Leute auch aus dem Homeoffice raus arbeiten lassen. Es wird ein Einschnitt in diese Event oder beziehungsweise ja Maisbereich geben. Und gleichzeitig wird dadurch aber auch eine neue Form von hybriden Events geschaffen werden. Also das heißt, ich glaube, dass gewisse Bereiche, diese Kurzmeetings mit einer gewissen Anzahl von Menschen werden sicherlich in einem Videocall stattfinden. Vielleicht sogar auch mal Workshops werden häufiger mal im Bereich im Remote angeboten. Und gleichzeitig ist es manchmal eben auch dennoch auch wichtig, sich persönlich zu treffen. Also es wird eine gesunde Mischung geben. Es wird nicht alles zunehmend virtuell bleiben und es wird nicht alles zunehmend wieder analog werden. Und mit vielen auch Veranstaltern, mit denen ich in den letzten Wochen auch oder auch in den letzten Tagen quasi gesprochen habe, haben selbst von sich gesagt, wir probieren gerade aus, wie diese hybriden Konzepte überhaupt entstehen können. Ich glaube, wir befinden uns gerade an einem Punkt, wo wir gar nicht genau wissen, was am Ende, wie diese hybriden Formate in 1, 2, 3 Jahren aussehen werden. Aber ich denke, dass sie die Zukunft sein werden, eben eine Mischung aus gleichzeitig Präsenz und Remote-Angeboten. Also wo wirklich beides wie eine Selbstverständlichkeit parallel nebeneinander existieren wird. Und gleichzeitig aber diese Fülle an Events, an Kongressen, an Veranstaltungen wird sicherlich dramatisch abnehmen, was natürlich auch wirklich eine Folge für viele, viele Destinationen und auch für viele Anbieter sein wird. Also da muss man ganz klar die müssen sich ganz klar überlegen, in welche Richtung sie ihre Konzepte zukünftig ausrichten und oder beziehungsweise wie sie versuchen können, aus ihrem Konzept auch sozusagen ein hybrides Konzept zu machen. Dann aber natürlich auch mit unter Umständen weniger Gästen vor Ort.
Hast du eine Einschätzung? Sind auch normal verdienende Menschen bereit, mehr Geld für ihren Urlaub, ihre Reise auszugeben, für mehr Resonanz, Individualität, Qualität oder Nachhaltigkeit?
Ich bin fest davon überzeugt und die Forschungsergebnisse geben mir eigentlich recht, dass Resonanz, Qualität, Nachhaltigkeit nicht unbedingt mehr kosten muss und in Zukunft vor allem nicht mehr kosten wird, weil quasi gerade das Thema Neoökologie nicht mehr das nice to have ist, sondern ich in den nächsten Jahren eben die Unternehmen quasi zu den Verlierern gehören werden, zu den Buchungsverlierern auch, die das nicht wie selbstverständlich in ihrer DNA drin haben. Das heißt, es geht gar nicht um die Frage, ist der Kunde bereit, das auszugeben, sondern der Kunde wird sich oder der Reisende, der Kunde klingt immer so disrespektierlich, also wirklich derjenige, der Mensch, der unterwegs ist, wird sich seinen Weg suchen, eben genau diese Bedürfnisse, die er an das Unterwegssein hat, zu erfüllen. Und wenn man sich ganz einfach ein in den letzten Jahren ja auch sehr populär gewordenen Wanderurlaub nimmt, ist es eine Form des Unterwegsseins, die sowohl mit hoher Qualität stattfinden kann, sehr nachhaltig sein kann, sehr viel Resonanzmöglichkeiten oder Räume bieten kann und dabei wirklich nicht viel kostet. Also ich glaube, das sind nicht Dinge, das sind keine Argumente, um zu sagen, der Normalverdiener oder diejenigen, die auch wenig verdienen, können sich diese Form des Urlaubs nicht leisten oder des Unterwegsseins.
Wie siehst du die Bereitschaft beim Thema Fliegen, wenn wir jetzt das Fliegen nicht vermeiden können, auch nicht reduzieren können? Wie siehst du die Bereitschaft, da auch eine CO2-Abgabe beispielsweise zu bezahlen?
Das ist ja so ein bisschen, man kauft sich quasi ein gutes Gewissen, das ist ein bisschen Ablasshandel und ist sicherlich keine Lösung für das Problem, das, mit dem wir jetzt eigentlich schon zu kämpfen haben und in Zukunft erst recht. Die Folge davon ist, dass sozusagen man dann hier eben quasi sich ein gutes Gewissen kauft, man zahlt etwas mehr und meint damit, die Umwelt zu retten, ist sicherlich für die einzelne Umweltinitiative eine gute Sache. Und ganz klar, es braucht auch irgendwie NGOs, es braucht Zivilgesellschaft, die sich für solche Projekte eben auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Und gleichzeitig aber ist es sozusagen keine Strategie, die in Zukunft seitens der sowohl der Anbieter wie aber auch der Reisenden vernünftig und ernsthaft nachgefragt wird oder angeboten werden darf. Also ja, gut, dass es sozusagen Geld für gewisse Organisationen gibt, um zum Beispiel wieder Aufforstung zu betreiben zu können, aber nein, nicht um sozusagen sich das Gewissen freizukaufen. Also das ist Augenwischerei, Greenwashing.
Kannst du dir vorstellen, wir bleiben in Zukunft zu Hause und reisen nur noch virtuell?
Das ist so eine der Fragen, der ängstlichen Fragen von vielen Tourismusakteuren. Wird in Zukunft alles nur noch digital sein? Werden wir die Virtual Reality Brille aufsetzen und nur noch zu Hause bleiben? Nein, ich glaube nicht. Also ich denke, das ist etwas, was so in uns drin ist, dass wir gerne eben auch wirklich unterwegs sind, ob wir nun in den Zug steigen oder aufs Fahrrad uns setzen oder in welches Fortbewegungsmittel auch immer, vielleicht irgendwann in die autonomen Autos uns setzen und eben uns auf den Weg machen, uns auf neue Dinge einzulassen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich denke, das kann man einfach nicht vergleichen, genauso wenig, wie man vielleicht eine digitale Online-Ausstellung mit dem Erlebnis vergleichen kann, wenn man dann wirklich vielleicht vor dem Bild steht oder wie man ein gutes Konzert in einer Konzerthalle nicht mit ein paar Kopfhörern vergleichen kann. Also es muss sich nicht gegenseitig kannibalisieren, denke ich. Es wird nebeneinander existieren, aber ist nicht vergleichbar.
Werden wir unser Reiseverhalten dauerhaft verändern oder wünschen wir uns, dass es wieder so sein wird wie vorher? Wenn du in den Sommer 2030 blickst, wie werden wir reisen, wie werden wir Urlaub machen?
Wie gesagt, ich denke nicht, dass es ein Vorher gab. Insofern können wir uns auch kein Vorher zurückwünschen, weil auch gerade aus der Perspektive der Zukunfts- und Trendforschung befinden wir uns in einem stetigen Wandel und machen niemals so Urlaub wie vorher. Wir haben im letzten Jahr Urlaub ganz anders gemacht als noch vor 20 Jahren und werden auch 2030 andere Formen des Unterwegsseins haben. Meine Prognose ist ganz klar die, dass es eben weitaus weniger wichtig ist, ob man nun gerade als Feriengast kommt oder eben als Mensch, der vor Ort eben auch selbstverständlich arbeitet. Es die Grenzen auch zwischen Gast und Vorortbevölkerung werden sich weiter auflösen. Das heißt, auch hier muss es neue kollaborative Ansätze geben und neue Vernetzungsmöglichkeiten weiter geschaffen werden. Ganz klar ist aber trotzdem, dass wir auch 2030 in einer mobilen Unterwegskultur sein werden und das auch eine ganz große Bereicherung unserer Gesellschaft sein wird. Aber natürlich auch in 10 Jahren das Thema Neoökologie und auch Gesundheit im Sinne von Umweltgesundheit, also von einem holistischen Prinzip betrachtet, ganz, ganz wichtig für die Entscheidung sein werden, wie wir reisen werden, wohin wir reisen werden, wie wir unterwegs sein wollen, mit welchen Fortbewegungsmitteln.
Vielen Dank für das Gespräch, Anja Kierig.
Ich danke.
Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen und Kommentare auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbit.com. Der Coronavirus infiziert, bringt Leid und Unglück, zerstört Gesundheit, Menschenleben und Existenzen. Viele sehen aber auch einen Sinn in der Krise, sehen die Corona-Pandemie als Brennglas, Brandbeschleuniger, Katharsis und Katalysator, die Systemschwächen offenlegt, sie verstärkt und die Chance auf Erneuerung bietet, einen Wandel zum Guten. In der nächsten Podcast-Folge werde ich darüber mit Thorsten Bosch sprechen. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe ist ein auf die Themen Führung, Kommunikation und Business-Transformation spezialisierter Unternehmensberater, Buchautor und Inhaber der Dr. Thorsten Bosch AG. Ich werde mit ihm über die Resilienz von Unternehmen sprechen, über die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und die Gefahr, die droht, wenn Unternehmen auf Krisen immer nach dem gleichen Muster reagieren. Ich werde ihn fragen, wie funktioniert Führung und Kommunikation überhaupt? Welche Botschaften sollte ein Unternehmen nach innen und nach außen senden? Was macht Marken in Zukunft stark? Wie wichtig sind hier Sinn, Ökonomie und Purpose? Kurz, was müssen Unternehmen tun, um die Krise zu meistern und fit für die Zukunft zu sein? Ich freue mich auf das Gespräch mit Thorsten Bosch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.